zurück zur skurrilen Summer Edition von CEO in London. In den nächsten Minuten erfährst du einiges über Mausefallen, bubende Gefängnishochzeiten und fliegende tote Katzen. Ja, du hast richtig gehört. Bis in die 80er Jahre hinein gab es in einer Ecke eines der alten Inns of Court ein kurioses kleines Schmuckgeschäft. Das Geschäft, das als Silver Mousetrap bekannt war, wurde seit 1690 ununterbrochen in den Räumlichkeiten betrieben. Aber wenn schon das Überleben eines so langen Geschäfts in London bemerkenswert ist, dann ist der Ursprung des Namens des Geschäfts noch bemerkenswerter. Der Name geht auf eine Zeit zurück, in der reiche modische Frauen ein oder zwei Tage damit verbrachten, ihr Haar in eine außergewöhnliche Skulptur verwandeln zu lassen. Zuerst wurde das Haar so hoch wie möglich aufgestapelt, vielleicht unter Hinzufügen von Kunsthaar. Und dann wurden Gipsvögel hinzugefügt, damit es so aussah, als würden Vögel im Haar nisten. Und vielleicht ein kleines geschnittenes Schiff, oder ein Baum oder einfach eine Menge künstlicher Blumen. Gelegentlich wurde eine Mischung aus all diesen Dingen und mehr in die Haarstruktur eingebaut, die mit Mehl, Kreidestaub oder Arsenpulver versteift wurde. Das Problem bei diesen märchenhaften Kreationen war, dass ihre Herstellung so lange dauerte, dass man wochenlang in ihnen schlafen musste und die Haare nicht gewaschen werden konnten, bis die Frisur geändert wurde. Das führte zu einem ernsthaften Problem mit Mäusen. Heute, wo wir über eine Reihe hochentwickelter Chemikalien zur Bekämpfung von Mäusen und anderen Schädlingen verfügen, ist es schwierig, sich vorzustellen, wie es war, als es keine wirklich wirksamen Mittel zur Bekämpfung von Mäusen, Ratten, Bettwanzen und Flöhen gab. Bis ins 20. Jahrhundert hinein waren Betten regelmäßig von Wanzen befallen und Häuser stürzten ein, wenn die holzbohrenden Insekten lange genug ihr Werk getan hatten. Wände und Decken waren häufig mit Mäusen gefüllt, die den Menschen zu ignorieren pflegten, da es einfach unmöglich war, sie zu entfernen oder zu töten. Selbst wenn es möglich gewesen wäre, einen bestimmten Befall zu beseitigen, würden bald neue Mäuse an ihre Stelle treten. Wenn eine modische Frau mit ihrem riesigen, festgesteckten Haar schlief, fanden Mäuse unweigerlich ihren Weg hinein. Und selbst für eine Bevölkerung, die gelernt hatte, sich mit der Anwesenheit verschiedener Nagetiere abzufinden, war das zu viel. Ich kann's verstehen. Für eine Frau, der es peinlich war, dass ihr während des Mittags- oder Abendessens eine Maus aus dem Haar sprang, gab es nur eine Lösung. Ein Besuch bei The Silver Mousetrap, wo elegante, damenhafte Mausefallen aus Silber erhältlich waren. Nachdem die modebewusste Frau zwei oder drei dieser Dinger gekauft hatte, platzierte sie diese strategisch um ihren Kopf herum, wenn sie sich zur Nachtruhe begab. Wenn die Mäuse herauskamen, während sie schlief, wurde sie mit etwas Glück von einer der Fallen aufgefangen. Die Benutzerinnen wurden gewarnt, sich im Schlaf nicht so sehr zu wälzen, damit nicht eine unachtsame Nase oder ein Ohr eine der Fallen auslöste. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da wohl einiges an Geschrei in der Nacht gab. Dafür allerdings boomten 1696 die Gefängnisheiraten. Sie kamen dort regelrecht in Mode. Es ist heute kaum zu glauben, aber 15% aller Eheschließungen, die in Großbritannien während des größten Teils des späten 17. und frühen 18. Jahrhunderts durchgeführt wurden, fanden im Londoner Fleet-Gefängnis statt. Genauer gesagt in dem Gebiet, das als Rules of the Fleet bekannt war und in etwa von der Fleet Lane, dem Old Bailey, der Farringdon Street und Ludgate Hill begrenzt wurde. Von dem Labyrinth aus Gassen und Höfen, das hier einst existierte, ist heute fast nichts mehr erhalten. Aber im 18. Jahrhundert waren die vielen billigen Unterkünfte innerhalb der Fleet Rules ein Zuhause für Fleet-Gefangene, die besondere Privilegien genossen. Das Fleet war ein Schuldnergefängnis. Doch nach Vorschriften, die bis ins Mittelalter zurückreichten, wurden Schuldner, die eine angemessene Sicherheit leisteten, aus dem Gefängnis selbst entlassen. Unter der Bedingung, dass sie die Rules of the Fleet, also die Grenzen des Bezirks, nicht verließen. Hier konnten sie leben und ihre Arbeit und ihren Beruf weiter ausüben, bis ihre Schulden beglichen waren und sie freigelassen wurden. Im Rahmen der Regeln durften inhaftierte Geistliche, und es gab eine erstaunlich große Zahl inhaftierter Geistlicher, jedoch ganz legal Ehen schließen. Die erste überlieferte Fleet-Ehe fand 1613 statt. Aber im späten 17. Jahrhundert sorgte ein seltsames Kirchengesetz dafür, dass die Zahl der Eheschließungen in der Fleet explosionsartig anstieg. Im Jahr 1696 wurde das Gesetz dahingehend geändert, dass Geistliche, die Paare verheirateten, ohne vorher das Aufgebot zu erklären, strafrechtlich verfolgt wurden. Da sie begünstigte Geistliche waren, konnten sie ihren Lebensunterhalt verlieren. Geistliche in der Fleet waren per Definition nicht begünstigt, das heißt, sie hatten keine Gemeinde. Und konnten daher nicht strafrechtlich verfolgt werden, da sich das Gesetz ausdrücklich auf begünstigte Geistliche bezog. Die Paare kamen zu Hunderten und später zu Tausenden und die Behörden konnten nur wenig tun. Einige haben behauptet, dass die Behörden dieses Schlupfloch absichtlich offen gelassen haben, um die Zahl der unerlaubten Beziehungen zu verringern. Außer im Gefängnis selbst fanden Eheschließungen auch in Kaffeehäusern, Unterkünften und Geschäften aller Art, vom Buchhändler bis zum Bäcker statt. Darüber hinaus war es möglich, zu jeder Tages- und Nachtzeit 7 Tage die Woche und das ganze Jahr über zu heiraten. Die Fleet hatte in London des frühen 18. Jahrhunderts einen ähnlichen Ruf wie Eheschließungen in Las Vegas heute. Mehr als 250.000 Paare haben nachweislich im Fleet geheiratet, bevor sich die Regeln änderten und das Gefängnis abgerissen wurde. Einige der Ehen waren zweifellos erzwungen oder betrügerisch, aber die Motive vieler anderer Paare waren völlig ehrenhaft. Sie wurden lediglich von der Schnelligkeit und relativen Billigkeit einer Fleet-Ehe angezogen. Gehen wir mal der Sache nach, was es mit fliegenden toten Katzen auf sich hat. Einer der Vorzüge Londons besteht darin, dass man, wenn man weiß, wonach man sucht, an den belebtesten Straßen seltsame, skurrile kleine Orte finden kann, von denen viele eine faszinierende und oft kuriose Geschichte haben. Piccadilly ist wohl eine der berühmtesten Straßen der Welt. Die fraglichen Geschäfte befinden sich in der Burlington Arcade und zwar aus einem äußerst bizarren Grund. Besucher denken oft, dass die georgianischen Planer, die diese kleinen Läden bauten, einfach nur bauen wollten, um Profit zu machen. In Wirklichkeit wurde die Arcade aber gebaut, um eine schmale Gasse zu überdecken, die entlang des Burlington House verlief, das heute die Royal Academy beherbergt. Aber im frühen 19. Jahrhundert noch ein Privathaus war. Der Besitzer vom Burlington House war Lord George Cavendish, der sich seit Jahren darüber beklagte, dass er, während er in seinem Garten saß, ständig von Austernschalen, Apfelkernen, alten Flaschen und gelegentlich sogar einer toten Katze am Kopf getroffen wurde. Diese unangenehmen Gegenstände wurden über die Mauer geworfen, die den Garten von der angrenzenden Gasse trennte. Cavendish beschloss, dass eine Reihe von Geschäften dem Ärgernis ein Ende bereiten würde. Und so ließ er sie bauen und die Gasse verschwand für immer. Samuel Ware wurde gebeten, die schönen Ladefronten zu entwerfen, die heute weitgehend unverändert erhalten sind. Und obwohl die Innenräume der Geschäfte winzig sind, haben die Ladenbesitzer schon immer Luxusgüter verkauft. Und was ihnen an Quantität fehlt, machen sie durch Qualität mehr als wett. Ursprünglich war die Arkade einstöckig, aber 1906 wurde ein Obergeschoss angebaut und über den Geschäften wurden die Zimmer vermietet. Laut einem Witzbold an die bessere Sorte von Kurtisanen. Der schöne dreibogige Eingang wurde 1931 ohne triftigen Grund abgerissen und das neue Design war sehr verhasst. Auch während des Krieges gab es einige Schäden, aber die Arkade bleibt eines der ersten Einkaufszentren der Welt. Anstelle von Sicherheitsleuten gibt es immer noch einen Amtsvorsteher, der dich auffordert, die Passage zu verlassen, wenn er dich beim Pfeifen, Singen oder Summen erwischt. Zuhälter pfiffen ihren Prostituierten als Warnung zu, wenn die Polizei in der Nähe war. Beim Laufen oder beim Tragen eines offenen Regenschirms wirst du ebenfalls der Arkade verwiesen. Und das war es auch schon heute mit ein wenig skurriler Londoner Geschichte. Aktuelle News und Ereignisse über London findest du auf meiner Webseite seeyouin.london. Und falls du Fragen hast, schreibe mir gerne über meine Webseite eine Nachricht. Oder über Facebook, Instagram und Twitter geht das natürlich auch unter seeyouinldn. Bis nächste Woche. Cheerio.